Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns in deinem wunderbaren, kräftigen Namen hier versammeln können. Und ich danke dir dafür, dass du uns begegnet bist in deinem Wort. Und ich danke dir dafür, dass du uns jetzt begegnen willst. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst zum Sprechen und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Für Kirche ist die Entstehung und die Erhaltung von Einheit keine Option unter zahlreichen Möglichkeiten, hat mal ein Theologe gesagt. Das heißt also, wir alle sind gefordert bei diesem zentralen Thema. Man kann in Kirche alles Mögliche machen, aber an diesem Thema kommen wir alle miteinander nicht vorbei. Und wenn wir über Kirche sprechen, meinen wir natürlich nicht dieses Gebäude, was natürlich schön und gut ist, dass wir hier im Warmen und Trockenen sitzen, gerade wenn es draußen regnet, sondern es geht um die Gemeinschaft der Glaubenden. Da sind wir miteinander gefordert. Wie kann ich dazu beitragen? Wie kann das passieren, dass Einheit, dass Gemeinschaft passiert? In meinem Leben, ich bin jetzt 43 Jahre alt, mit 10 getauft worden, Mitglied einer freikirchlichen Gemeinde geworden, gab es viele, viele Phasen. Es gab Phasen, wo ich mich vom Glauben entfernt habe, von Kirche entfernt habe, weil ich die Nase so gestrichen voll hatte. Weil ich gedacht habe, das kann ich mir nicht mehr antun. Das will ich mir nicht mehr antun. Das sind alles Heuchler. Man fängt ja dann auch an zu pauschalisieren. Da sind alle doof. Und nur man selber ist richtig. Und nur man selber hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich spreche über die Zeit, als ich Teenager war. Ja? Also jetzt passiert mir das nicht mehr in meiner Weisheit. Naja, gut, das war jetzt auch schon wieder ein kleiner Scherz am Rande. Aber es gibt immer genügend Gründe, warum man diesen Haufen irgendwie doof finden könnte. Warum man sagt, ich will damit lieber nichts mehr zu tun haben. Dafür gibt es genügend Gründe. Wieso tue ich mir das noch an, da hinzugehen? Und es muss, nach meiner Überzeugung her, gute Gründe geben, die stark sind, um diese Entmutigung, die der ein oder andere vielleicht mit Gemeinde verbindet, zu überwinden. Wenn ich entmutigt bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich verletzt bin, brauche ich etwas, was stärker ist, was ich dem entgegenstellen kann, was meine Verletzung, was meine Enttäuschung heilt, was mich aufstehen lässt und sagen lässt, ich gehe da wieder hin. Ich engagiere mich da wieder. Das ist meine Gemeinde. Das sind die Menschen, mit denen ich unterwegs sein will. Und diese Gründe, da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Vom Wort Gottes her. Nicht, weil ich hier ein paar Appelle loswerden möchte. Es geht um das Wort Gottes, das Christus in Person selbst ist, dem wir begegnen. Und das ist halt eben eine Predigtreihe, in der wir gerade unterwegs sind, vom Ich zum Wir durch ihn. Und diese Predigtreihe ist in erster Linie eine Ermahnung und eine Ermutigung für Christen. Jetzt ist mir bewusst, dass eben auch unter unseren Gästen hier im Gottesdienst einige dabei sind, die sich da die Frage stellen, bin ich Christ oder nicht? Kein Problem, hör einfach zu. Höre zu, wie wir als Christen über Kirche nachdenken und was es bedeutet, gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein. Fühl dich eingeladen. Hier ist keine perfekte Truppe hier. Das wirst du sehr schnell merken. Aber wir wollen uns ehrlich an Jesus und an seinem Wort ausrichten. Darum soll es gehen. Also, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, mach die Ohren auf in dieser Predigtreihe. Es gibt genügend Gründe, habe ich schon angedeutet, warum Gemeinde doof sein könnte. In den letzten Jahren haben wir genügend Gründe bekommen auch. Da war unsere Gemeindekrise, da gibt es die Corona-Krise, da gibt es persönliche Krisen. Genügend Gründe, weil man sagen könnte, ich habe den Kaffee auf. Möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Und es soll um keine plumpen Appelle gehen in dieser Predigt, sondern es soll um eine Erneuerung des Herzens von Christus selbst hergehen. Um eine Erneuerung deines Herzens und unseres Herzens als Gemeinde. Darum soll es gehen, in dieser ganzen Predigtreihe. Keine Worthülsen, sondern am Wort Gottes ausgerichtet. Ach deshalb komme ich zu einer neuen Begegnung mit meinen Schwestern und Brüdern. Und einer der wichtigsten Ausrichtungen, die mir geholfen hat, mich immer wieder, ob als junger Mensch oder auch jetzt in den letzten Jahren immer wieder, mir die Frage zu stellen, warum tue ich mir das an? Warum gehe ich dahin? ist Christus selbst. Und damit möchte ich gewissermaßen die These und das Thema meiner ganzen Predigt vorwegnehmen. Ich schaue nicht auf Christen, sondern auf Christus. Ich schaue nicht auf das, was wir als Menschen manchmal so zusammenleben. Da könnte man manches Mal enttäuscht sein. Und wenn du dich mein Leben anschaust, könntest du auch enttäuscht sein vielleicht. Deswegen sage ich, schaue nicht auf mich, sondern schau auf Christus. Das ist schon mal gewissermaßen die ganze Predigt vorweggenommen in einem Satz. Im Neuen Testament gibt es ein Schema, was immer wieder erkennbar wird. Ganz unmögliche, ganz normale, ganz normale Menschen haben eine Begegnung mit Jesus. Und diese Menschen passen überhaupt nicht zusammen. Das ist sehr interessant, wenn du dir die Jüngerschar anschaust, die 12 Apostel. Da sind Leute dabei, wo man sagen muss, also weißt du was, wenn ich mir eine Mannschaft zusammengesucht hätte, dann hätte ich mir die Schlauen genommen, die Intelligenten und die alle die gleiche Meinung haben wie ich. Ja, das ist doch so Teambuilding, nennt man das ja heutzutage. Ich bin ja auch Coach und so, da ist ganz wichtig, dass man so irgendwas Verbindendes findet. Also Jesus hat da irgendwie ein anderes Teambuilding gemacht. Der hat Leute zusammengewürfelt, wo man sagen muss, ach du meine Güte von außen, also wie hast du dir da eine Truppe zusammengesucht? Aber sie sind mit ihm und an ihm gewachsen und durch ihn zu einer Einheit geworden. Das Verbindende von uns als Schwestern und Brüder in dieser Gemeinde ist nicht unsere Nationalität. Es gibt in unserer Gemeinde Menschen aus verschiedenen Nationen. Es gibt Ostfriesen, es gibt Deutsche, es gibt Italiener und aus Afrika gibt es Menschen hier, aus dem Iran gibt es Menschen hier. Und wir sind trotzdem zusammen hier ein Leib. In Bayern gibt es, glaube ich, auch ein paar. Ja, ja. Bayern und Ostfriesen sind ja eigentlich von einem Blut. Ne? Sage ich immer wieder, ich habe ja 4 Jahre in Bayern gelebt. Die Bayern und Ostfriesen ticken eigentlich gleich. Weil sie halten sich beide für den Nabel der Welt, die Bayern und die Ostfriesen, und sie finden, dass sie die Besten sind. Aber das ist nur so am Rande. Da arbeitet der Herr auch noch dran. Was uns aber zum Wir macht, ist wie gesagt Christus. Und es kann dir gefallen, oder du kannst es auch sein lassen, du suchst nicht aus, wer rechts und links neben dir in der Gemeinde ist. Du kannst die Bayern doof finden, dein gutes Recht. Aber wenn Jesus Bayern in diese Gemeinde hineinführt und wenn Jesus Menschen aus dem Iran in diese Gemeinde hineinführt oder wenn Menschen aus Ungarn, Bulgarien oder wo auch immer her Menschen hier reinführt und schlaue Menschen und dumme Menschen, das ist nicht deine Entscheidung. Christus ruft Menschen. Und du kannst dich dazu entscheiden, zu sagen, ich bin hier dabei oder ich lasse es sein. Weil die Entscheidung treffe ich auch nicht in der Gemeindeleitung. So, wenn du zu Jesus gehörst und auf das Bekenntnis deines Glaubens getauft bist, dann kannst du Mitglied in dieser Gemeinde sein. Weil ich dann davon ausgehe, dass Christus an dir gewirkt hat. Dann ist etwas in deinem Geist lebendig geworden. Und das habe ich nicht zu beurteilen. Das verbindet uns. Was da passiert ist, in dir und in mir, das verbindet uns. Ob du schlau bist, ob du einen Doktortitel hast oder vielleicht so Professor bist. Hammer, was du alles kannst, klasse. Und wie hübsch du bist, wunderbar. Interessiert Gott aber nicht. Also er hat dich gemacht, also findet er auch toll und freut sich auch. Aber das ist nicht, dass du deswegen besser dastehst oder mehr zu sagen hast oder wie auch immer. Was uns verbindet, ist das, was der Geist Gottes in dir und in mir lebendig gemacht hat. Darauf kommt es an. Und deshalb diese Predigtreihe. Deshalb haben wir die letzten 2 Wochen darüber nachgedacht, was denn in uns passiert, wenn ein Saulus zu einem Paulus wird. Oder in der letzten Woche, wie Daniel darüber nachgedacht hat, dass wir Freunde Gottes werden können. Heute möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen. Das Thema der Predigt heute, aus Individuen, schwieriges Wort, mit 10-mal geübt, aus Individuen wird ein Ganzes. Und ich habe dieses Bild von den Puzzlestücken genommen, weil ich das so schön finde, es passt so gut. Da sind viele Menschen, die bringen ihren Teil mit und dann entsteht ein schönes Bild. Das ist das, was Gott tut. Das ist das Herzensanliegen von Jesus gewesen. Wenn wir uns mal im Geist zurückversetzen, einen Tag bevor er gefangen genommen wurde. Er sitzt mit seinen Jüngern zusammen und fängt an zu beten. Er betet für seine Jünger. Und er betet nicht, dass sie erfolgreich sind, dass sie Karriere machen, sondern er betet darum, dass sie eins sein mögen. Nicht, dass da die großen Zeichen, Wunder geschehen. Das ist ein sagt er später in Missionsbrief, das sind die Zeichen, die folgen, die kommen hinterher, wenn wir das miteinander leben. Das Kernanliegen, das allerwichtigste Anliegen von Jesus, wenn er an seine Gemeinde denkt, ist, dass sie eins sind. Und das ist die größte Gefahr auch für Gemeinde. Das sind die größten Angriffspunkte in Kirche. Wenn man die Kirchengeschichte sich anschaut, da gab es immer Attacken. Immer auf die Einheit, immer. Und da hat der Feind auch viele, viele große Erfolge gefeiert. Aber Gott baut seine Gemeinde trotzdem immer wieder zusammen. Auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und es ist deutlich geworden, dass wir als Christen eben nicht dazu gedacht sind, unser Christsein alleine mit dem Herrn Jesus bis zum Ende des Lebens zu leben. Ich, mein Herr Jesus und ich. Und Jesus. Und ich und der Herr Jesus. Sondern du bist hineingestellt in eine Gemeinde, in eine Gruppe von Glaubenden. Christsein ist keine individuelle Angelegenheit. Es geht nicht darum, einmal in der Woche hierher zu kommen und sich eine Predigt anzuhören von jemandem, der sich da 30 Minuten abmüht. Und bei dem einen sind nur 30 Minuten schon wieder zu lang und bei dem anderen sind 30 Minuten zu kurz und da hat er wieder dies. Darum geht's nicht. Das ist nicht Christsein. Wir feiern hier Gottesdienst einmal die Woche, wunderschön, eine Stunde lang. Wir haben begabte Menschen, die hier uns in Musik dienen, aber das ist nicht Christsein. Christsein ist mehr. Wenn das alles wäre, was wir hier eine Stunde jeden Sonntag machen, dann gute Nacht, Marie. Dann gute Nacht, Marie. Der Gottesdienst Nachfolge ist mehr. Und wir als Kirche, wir wollen Menschen für Jesus begeistern und sie hineinnehmen in das, was Gott an Perspektive für unser gemeinsames Leben hat. Und darum sprechen wir in dieser Predigtreihe darüber. Was sind das für Dinge? Was sind unsere Werte? Wie wollen wir das miteinander machen in der ganzen Woche? Welche Einstellungen wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Welche Handlungsweisen herrschen unter uns vor? Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Wie ist es bei den Jesus-Jüngern normal? Und das auch ist sehr angefochten. Die Kultur des Reiches Gottes wird immer wieder konfrontiert mit der Kultur der Welt. Und das ist nicht so die Welt da draußen, sondern das ist die Welt, die auch in uns irgendwo noch stückt, immer wieder hochrülpst. Ja, zum Beispiel bei den Jüngern, da kommen Kinder zu Jesus und die Jünger denken so, nö, also Jesus, der soll jetzt mal richtig seine Ruhe haben, der hat einen schweren Tag gehabt, und nein, auf keinen Fall, das ist die Kultur der Welt. Also Kinder nerven und hier ist der Meister Jesus und wir machen mal die Bodyguards. Das ist die Kultur der Welt. Die da unten, wir hier oben, Jesus der Meister. Und Jesus sagt, nee, stopp Leute, die Kinder dürfen zu mir kommen. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Und ihr alle, die hier zuguckt, könnt von diesen kleinen Kindern lernen. Nämlich, was es bedeutet, zu glauben. Auf einmal werden die Kinder hochgehoben. Das ist eine neue Kultur. Oder liebe deine Feinde. Vergebt einander. Die Kultur da draußen ist ganz anders. Da haut man, wenn du mir einen auf die Nase haust, haue ich dir zwei auf die Nase, wenn du Pech hast. Das ist das Normal dort. Im Idealfall Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Idealfall. Aber wer kriegt das schon immer so genau hin? Ne? Wenn du mir einen aufs Auge gehauen hast, könnte es sein, dass ich auch noch ein zweites Mal zuschlage. Dann hast du zwei blaue Augen. Das ist die Kultur da draußen. Im Reich Gottes ist es anders. Und wir sind aufgefordert, uns vom Wort Gottes wieder neu auszurichten. Und das will ich jetzt tun. In einem Predigtext, den aus dem Römerbrief. Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben durch die Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Dieser Abschnitt beginnt mit einem ganz entscheidenden Wort. Parakaleo, Paraklese, der Herbeigerufene. Das bedeutet bitten, ermahnen, ernsthaft verlangen. Paulus hat also wirklich jetzt im Römerbrief die ersten 11 Kapitel ganz viel Mühe gegeben, sich etwas auf einen Punkt zu bringen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt seid ihr dran. Ich ermahne euch jetzt, ernsthaft. Jetzt seid ihr dran. Und ein zweites Signalwort hier, das Wort nun. Nun, nachdem ich, was ich euch alles vorher erzählt habe, jetzt seid ihr dran. Jetzt. Müssen wir halt wissen, okay, im Römerbrief ging es in den ersten Kapiteln ging es darum, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Kein Mensch kann vor Gott gerecht dastehen. Keiner. Durch den Glauben an Jesus haben wir neues Leben. Wir leben im Heiligen Geist. Und dann kommt noch ein ganz großer Teil über die Situation, wie Gott sich Israel wieder zuwendet. Und er kommt zu dem Punkt, jetzt, logisch, die logische Folgerung, wenn ihr das wirklich verstanden habt, was da gerade alles vor eurem geistigen Auge passiert ist, dann, jetzt, gebt euer Leben als ein lebendiges Opfer. Und dieser Text verbindet so auch die beiden Predigten das letzte Mal. Es ging sehr stark um das Individuum. Es ging sehr stark um das Ich. Und das kommt hier in diesem Text auf den Punkt. Was alles an dir geschehen ist durch den Glauben, hat jetzt Auswirkungen. Und das weitet sich in diesem Text. Was hat Auswirkungen in diesem Text? Da geht es um dein Denken. Du sollst dein Denken erneuern. Und du sollst von dir in einer richtigen Art und Weise denken. Nicht, ich bin hier unten und die sind da oben oder ich bin hier oben und die sind da unten, sondern auf eine maßvolle Art und Weise von dir selber denken. Und das Denken hat eine Auswirkung auf dein Verhalten im Leib. Das ist die logische Schlussfolgerung, die hier entsteht. Das sei euer Logikos, griechisch, der logische Gottesdienst. Das ist dein vernünftiger Gottesdienst. Wenn du das verstanden hast, was Jesus in deinem Leben getan hat, was Christus für dich gemacht hat, dass er deinen Heiligen Geist in dich hineingibt, du im Geist leben kannst jetzt, dann ist das, dass du dein Leben als ein lebendiges Opfer gibst, dein logischer Gottesdienst. Paulus benutzt hier ein Wort, nämlich das Wort vom Leib. Auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Ich habe jetzt mal hier so einen Menschen mitgebracht. Ich habe mir extra da erlaubt, einen Schambalken hinzumachen. Aber der Mensch, das ist ja das Symbol für den Menschen, der Leib. Das ist das, was Paulus hier zweimal benutzt. Zwei unterschiedliche Aspekte. Das erste ist am Anfang dieses Textes der Körper. Dein Körper, so wie er von Gott geschaffen ist. Darum geht's. Du sollst deinen Körper, dich selbst, als ein lebendiges Opfer hingeben. Und im zweiten Teil benutzt er das Wort Leib im übertragenen, im bildlichen Sinne für die Gemeinde, für den Leib Christi. Vers 5, da heißt es, denn wir, die vielen, hey, ihr vielen, ja, sind ein Leib in Christus Jesus. Das betrifft dein Leben im Wir. Das betrifft dein Leben im Organismus, im Körper, dein Part, dein Teil, den du beizutragen hast, damit dieses Ding hier funktioniert. Da werden wir gleich einen kleinen Abstecher machen, auch nochmal einen anderen Text von Paulus, wo er das noch stärker benutzt. Aber wir fangen mal an beim ersten. Der Körper. So im wahrsten Sinne des Wortes. Wir geben uns selbst als lebendiges Opfer. Die ersten Zuhörer, die Griechen, Römer und auch die Hebräer, kannten Speiseopfer. Das war völlig normal. In all diesen Kulturen gab es Opferhandlungen. Da wurde ein Tier in der Regel geschlachtet oder man gab auch Speiseopfer, aber eher Tiere. Und dann wurde das Opfer dargebracht. Das kannte jeder. Aber Diese Tiere waren tot. Ja? Und Paulus spricht hier, ihr sollt ein lebendiges Opfer sein. Diese Tiere waren alle tot. Und es war sehr unüblich, dass man ein Tier sehr lange auf einen Opferaltar gebunden hat. So nach dem Motto, ach ja, das Bild kennen wir. Nee, überhaupt nicht. Man hat die Tiere geschlachtet und dann waren sie tot und sind dann verbrannt worden. Das ist ein verstörendes Bild für die damaligen Zuhörer. Ein lebendiges Opfer. Das sagt doch irgendwie auf der einen Seite, dass es da eine Parallele gibt zu unserer jetzigen Kultur, nämlich das Opfer. Und auf der anderen Seite ist das irgendwie was ganz anderes. Das ist ein verstörendes Bild. Ein lebendiges Opfer. Wie gesagt, im Tempel einerseits wurden diese Opfer dargebracht, blutige Opfer wurden dargebracht, als Vergebung für die Schuld, für die Sünde, weil das, die Sünde so schlimm war in den Augen der Götter oder in den Augen Gottes, dass dafür Blut, und Blut steht für Leben, dass dafür Leben gegeben werden musste. Und das wurde stellvertretend hier zelebriert. Bei den Juden war es so, dass ein Tier stellvertretend für die eigene Schuld stirbt. Auch einmal im Jahr, am Yom Kippur, für die kompletten Sünden des ganzen Volkes wird ein Tier geopfert. Es ging also darum, Beziehung wiederherzustellen zu Gott. Wieder sich die Götter gefügig zu machen. Darum ging es. Aber das ist im Christentum völlig anders. Nicht mehr der Fall. Wir kommen nicht hier in den Gottesdienst oder wir kommen nicht in einen Tempel als Christen und sagen, Herr, ich werde so leben, wie du es willst und dir mein Leben opfern. Und dann, ja dann, wenn ich mich richtig angestrengt habe, dann wirst du mich hoffentlich in Gnaden annehmen. Und hoffentlich, wenn ich mich auch richtig angestrengt habe und irgendwelche Treppen hochgeklettert bin und mich selbst kasteit habe, dann werde ich angenommen von dir. Oder wenn ich so richtig Geld gegeben habe oder wenn ich mich so richtig aufgeopfert habe, für wen auch immer, dann, nein. Diese Opfer für Schuld und Sünde sind im Christentum ein für alle Mal zu Ende. Der Hebräerbrief sagt, am Kreuz hat Christus ein vollkommenes Opfer dargebracht. Es reicht für dich und für mich. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir haben Frieden mit Gott, hat Paulus im Römerbrief vorhin schon gesagt. Also wenn wir jetzt mal von Römer 12 ausgehen. Wir haben Frieden mit Gott durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wir brauchen nichts mehr bringen. Und andererseits, wenn Paulus hier davon spricht, dass wir unseren Leib, unseren Körper als ein lebendiges Opfer darbringen, dann meint Gott nicht einfach, dass wir nur unseren Körper bringen, so nach dem Motto, deine Seele interessiert mich nicht, Hauptsache dein Körper ist da. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, in Vers 3 heißt es ja, dass es wichtig ist, wie unsere innere Gesinnung ist. Da heißt es in Vers 3, ich sage, dass niemand mehr von sich halte, wie sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Also da geht es auch um deine innere Haltung, dir gegenüber und anderen gegenüber. Der Körper ist der Bereich, mit dem wir aber mit dieser ganzen Welt in Berührung treten. Meine Seele kann nicht losgelöst vom eigenen Körper agieren. Das ist zum Beispiel der Grund, wenn du psychische Erkrankungen hast, warum du auch deinen ganzen Körper mit zum Psychotherapeuten schleifen musst. Du kannst nicht sagen, ach, ich habe ein Problem mit meiner Seele, rufst beim Psychotherapeuten an, sagst, hier, meine Seele, tschack, gebe ich mal ab, komm nächste Woche wieder und hol mir eine gesunde wieder ab. Funktioniert nicht. Körper und Seele sind eins. Deine Seele agiert nur über den Körper. Das ist die Verbindung. Meine Seele, mein Verstand und mein Wille agiert nicht losgelöst im Universum und schwebt irgendwie durch die Gegend. Wir sind Körper, Seele und Geist. Dieser Text bedeutet also, Gott will wirklich jeden Teil unseres Lebens, den inneren und den äußeren, den privaten und den geschäftlichen oder den beruflichen. Gott will alles von uns. Es reicht nicht, einfach nur ein paar christliche Überzeugungen zu haben oder so einen inneren, frommen Frieden zu spüren, den ich manchmal sonntags morgens habe, wenn es so schön im Bauch kribbelt, wenn wir hier unseren Lobpreis machen. Reicht nicht. Ist schön. Alles, deine ganze Existenz auf den Altar legen und sagen, Gott, hier bin ich. Ohne Wenn und Aber. Ein lebendiges Opfer bedeutet, dass jeder Teil des Lebens von der frohen Botschaft von Jesus durchdrungen werden soll. Jeder Teil deines Lebens soll mit dem Evangelium in Berührung kommen. Und das ist auch der Grund, warum Paulus uns auffordert, bitte denkt neu. Vers 2. Metamorphose, ändert euer Denken. Das ist nicht etwas, was so automatisch passiert, so nach dem Motto, ich werde Christ und dann denke ich gleich anders. Das ist dann dein Part. Dass du sagst, okay, was bedeutet das in meiner Ehe? Was bedeutet das in meinen Finanzen? Was bedeutet das bei mir in der Arbeit? Was bedeutet das bei mir in der Nachbarschaft? Was bedeutet das bei mir in meinem privaten Leben mit Gott? Was bedeutet das mit meinem Umgang mit meiner Geschichte? Was bedeutet das mit dem Umgang mit meiner Zukunft? Was bedeutet das, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er in mir lebt und dass ich Teil von dieser Gemeinschaft bin? Was bedeutet das? Jeder Teil. Und ich sage das nicht, dass dir das Angst machen soll. Die Frage ist aber, machst du das? Bringst du dein Leben in allen Facetten mit dem Evangelium in Berührung? Mit der frohen Botschaft von Jesus in Berührung? Darf Jesus jeden Teil deines Lebens beeinflussen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dein Leben kein lebendiges Opfer. Wenn du sagst, nee, stopp, nee, das nicht, also dann ist es im Bilde gesprochen, jetzt was Paulus hier benutzt, krabbeln wir vom Altar wieder runter und sagen, okay Gott, nee, tut mir leid, ich glaube zwar an Teile von dem, aber nicht alles. Also tut mir leid, das ist mir zu viel. Krabbeln wir wieder runter vom Altar. Und es geht nicht darum, jetzt deine Anklage oder Verdammnisgefühle hervorzuholen. Ich kenne diese Phasen, wo man am liebsten da wieder runterkrabbeln möchte und sagt, Gott, tut mir leid, das ist mir too much, will ich nicht mehr. Alles okay. Diese Gedanken, diese Gefühle können kommen. Die Aufforderung von Paulus wäre auch an dieser Stelle, okay, dein Denken erneuern, deine Gedanken, dein Verstand zu verändern, passiert nur, indem du dich wieder auf Christus hin ausrichtest. Nicht auf das, was in der Vergangenheit doof gelaufen ist, nicht auf das, wo du Zweifel und Ängste hast, sondern mit der ganzen Existenz mich wieder Christus auszuliefern und sagen, Gott, hier, ich habe Probleme damit, dir zu vertrauen, wenn ich an morgen denke. Ich habe Probleme damit mit meinem Geld. Ich habe Probleme mit meiner Vergangenheit. Gott, ich komme damit zu dir. Der innere Impuls in frommen Kreisen ist ja häufig, ich habe das falsch gemacht, ich sehe etwas nicht, ich hau von Gott ab, ich gehe weg. Also jetzt ist Gott sehr, sehr böse auf mich, ganz bestimmt ist Gott jetzt böse auf mich. Und das sind diese frommen Dinge, die wir irgendwo so mal gelernt haben. Häufig so, und ich werde es nicht verabsolutieren, aber ich meine so eine Tendenz wahrzunehmen. Und genau das Gegenteil ist das, was Paulus hier uns vor Augen macht. Geht hin zu Christus. Geht hin zu Jesus mit euren Zweifeln, mit eurer Angst, mit eurer Schuld, mit eurer Sünde und in der Gegenwart Gottes euer Denken verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wird Auswirkungen haben. Nicht, oh, ich habe es nicht hingekriegt, das hat er darüber gepredigt und da gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich noch nicht. Dann entspann dich und geh zu Christus damit. Das ist das Entscheidende. Wenn du das noch nicht lebst, lies den Römerbrief nochmal. Lies die ersten Kapitel vom Römerbrief nochmal, bis in dir eine Freude hochkommt über die Schönheit des Evangeliums, dass du es kaum raushältst. Ich habe in meinem Urlaub eine Vorlesung gehört von Hans-Joachim Eckstein, einem Professor für Neues Testament, über den Römerbrief. Habe ich so oft, mir war morgens beim Sport angehört, ich habe gedacht, Wahnsinn, ich habe den Römerbrief so oft gelesen. Und es war so eine Freude, das neu zu lesen, so eine Freude, das neu von einem wirklich guten Theologen ausgelegt zu bekommen. Kann ich euch sehr empfehlen, bei Spotify und so weiter könnt ihr es runterladen. Hans-Joachim Eckstein, Römerbrief ausgelegt, 6 Teile, sehr heiße Empfehlung. Freude, neue Freude, vom Evangelium her. Das verändert unser Denken. Und das hat dann Auswirkungen auf den Umgang mit dem Wir. Dieses veränderte Denken, diese maßvollen Gedanken sind die Voraussetzung für Gemeinschaft. Und das ist bei meinem zweiten Bild. Nämlich, dass wir der Leib Christi werden. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer das andere Glied. Ich möchte nicht diesen ganzen Text auslegen, sondern nur 2 kurze Tiefenbohrungen machen. Paulus betont hier, jeder hat eine Gabe, die Gott ihm zugeteilt hat. Jeder. Was heißt das? Was bedeutet das für dich? Es soll keinen Christen geben, der passiv ist. Keinen. Wir sind gerufen, jeder hat etwas mit einzubringen. Es soll keinen geben, der nur zum Gottesdienst kommt, um seine Batterien aufzufüllen und danach die Woche weiterzuleben wie vorher. Sondern Es ist eine Gemeinschaft und wie an einem Körper alles wichtig ist, ist jeder in diesem Körper, in diesem Leib wichtig. Paulus hat diesen Gedanken im 1. Korintherbrief noch ausführlicher dargelegt. Ich werde das jetzt nur in Auszügen mit euch anschauen. Römer 12, ab Vers 12, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Und dann schwenkt er rüber zu den Glaubenden. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie oder und sind alle mit einem Geist getränkt. Hier kommt das auch vor, dass Paulus sagt, also aus allen möglichen Generationen, aus allen möglichen Schichten, Sklave und Freie. Und dann fängt er diesen humorvollen Dialog an. Ich habe mir das immer so vorgestellt. Dieser humorvolle Dialog von Körperteilen, den Paulus hier so schön beschreibt. Da redet dann der Fuß zur Hand, wenn man sich das mal so vorstellt, der Fuß spricht zur Hand. Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Oder das Ohr sagt zum Auge, ich bin kein Auge, also gehöre ich nicht zum Leib. Das ist ja irgendwie witzig, wenn man sich das mal ein bisschen vorstellt. Das sind diese typischen Vergleichsfragen, so, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht so wichtig und der ist viel schöner und viel wichtiger und so und ja, der hat so tolle Gaben und die können so toll singen und was soll ich denn hier, ich habe gar nichts und ich gehe gleich wieder nach Hause und das war's auch und ich gehöre nicht dazu. Nein, das ist das, was Paulus hier ein bisschen auf humorvolle Art und Weise uns versucht beizupulen, ja. Also du kannst nicht sagen, ey, die tollen Lobpreiser, das sind die Wichtigen sonst oder der Pastor ist ganz wichtig und ich gar nicht, das ist falsch. Du bist wichtig, sagt Paulus. Und hofft, dass du dabei anfängst zu lachen, weil Humor hilft manchmal, so harte Botschaften zu ertragen. Wenn du meinst, du bist Fuß und nicht wichtig, weil man dich ja nicht sieht. Falsch. Absolut falsch. Paulus fährt dann fort. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Das Auge sagt nicht zur Hand, ich brauche dich nicht. Das geht nicht. Und dann spricht er sogar davon, dass es einige Teile, die nicht so sichtbar sind, die werden sogar mit Ehre bekleidet. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier versucht habe, das ein bisschen so mit Ehre zu bekleiden. Ja, also eine Hose habe ich so schnell nicht hingekriegt. Da haben meine grafischen Fähigkeiten dann aufgehört. Aber stellt euch das mal vor. Da gibt es Sachen, die sieht man Gott sei Dank nicht. Ja, also bin froh, dass jeder von euch angezogen ist, wenn ich das hier so sehe. Also ganz super. Aber das heißt nicht, dass da bestimmte Teile am Körper unwichtig sind. Auch wenn man sie nicht sieht. Ja? Was ist dein Teil im Leib Christi? Hier vor Ort. Es kann sein, dass das nie jemand sieht. Aber in der Perspektive der Ewigkeit ist es wichtig, dass du gesagt hast, okay, ich bin ein Knie und ich bin ein Bauchnabel. Oder ja, ihr versteht das Bild, ja? Biologisch bin ich jetzt nicht so der... Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Frage ist in diesem Text, die Paulus hier aufwirft, ist, wie kann ich dienen? Wie kann ich mich zum Wohle aller einbringen? Paulus sagt hier also, du sollst nicht einfach kommen, um dich zu bedienen lassen, sondern um zu dienen. Das ist die Haltung. Und Jesus selbst ist das Vorbild. Er hat gesagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Das ist die Haltung. Nicht, was kann ich hier vom Stamme Nimm bekommen? Ich hätte gerne was für mich. Sondern, was kann ich einbringen? Ist das hier eine unperfekte Gemeinde? Ja, es ist eine unperfekte Gemeinde. Das ist kein Problem. Du wirst nie eine perfekte Gemeinde finden. Never. Spätestens, wenn du dabei bist, ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. Und bei mir auch so. Und der zweite Tiefenbogen, den ich machen möchte, ist bei dem Wort verschiedene Gaben. Hier werden Gaben benutzt von Paulus, die das Predigen meinen können, die das Lehren meinen, Seelsorge, Leitung und so weiter. Das ist eine Gabenliste von vielen, die Paulus benutzt. Im Epheserbrief hat er eine andere Gabenliste, im Korintherbrief hat er noch eine andere Gabenliste. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass Paulus nie hatte so, es gibt die Gabe 1 bis 10 und wenn du die eine von diesen 10 Gaben nicht hast, dann bist du unwichtig oder so. Sondern es geht darum, jeder Mensch, so wie er geschaffen ist, hat von Gott Gaben bekommen, wenn ich Teil der Gemeinde bin. Jeder. Jeder Mensch hat etwas mitbekommen. Und es geht nicht um ein Schema F. Sondern es geht darum, was ist das, was ich von Gott bekommen habe, was ich einbringen kann. Und es geht darum, diese Haltung zu bekommen, wir sind alle unterschiedlich, weil Gott sie so gemacht hat. Wenn wir nochmal in den muss ich mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Genau, Korinther 12, habe ich vorhin vergessen, da heißt es nämlich, aber Gott hat den Leib zusammengefügt. Gott war es, der dich begabt hat. Gott war es, der mich begabt hat. Und wir beide stehen hier zusammen und bilden seinen Leib. Und dann kommen noch andere Leute dazu. Und was ist das, wenn wir uns das mal vor Augen führen, was hat das für eine Veränderung in unserer Perspektive auf den anderen zur Folge? Wenn ich auf einmal wertschätzen sagen kann, wow, Gott hat dich eingefügt, Gott hat mich eingefügt, Gott hat dich wunderbar gemacht und begabt. Das ist doch eine hammer andere Haltung. Du bist ein Unikat. Wie die Schneeflocken, die draußen im Schnee runterkommen, alle unterschiedlich sind. Jeder Fingerabdruck ist unterschiedlich. Genauso ist auch unsere Gemeinde beschenkt durch so viele unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, dass noch viele Menschen da sind, die eine Hoffnung haben. Das ist ja eine Ewigkeitshoffnung in sich haben, die noch nach Kontakt suchen zu Leib Christi, die noch Kontakt suchen, dass Gott da noch etwas tun will, dass da noch mehr Menschen kommen werden und sollen. Die Menschen, die ihre Geschichte mitbringen, die ihre Erfahrung mitbringen, die ihre Gaben und ihre Fähigkeiten mitbringen. Und wenn wir uns so begegnen, dass wir den anderen als ein Geschenk Gottes wahrnehmen, was verändert das in unserer Haltung, in unserem Blick aufeinander? Ich habe mal diesen Satz gelesen, als Gott dich erschaffen hat, wollte er angeben. Kennt ihr diesen Satz? Ich habe mir gedacht, das könntest du mal deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin sagen. Sag das mal. Als Gott dich erschaffen hat, wollte er angeben. Liebe Gemeinde, jeder Einzelne, ich möchte euch so begegnen und ich hoffe, ihr könnt mir auch so begegnen, als Gott euch geschaffen hat, als Gott dich geschaffen hat, wollte er angeben. Das verändert doch meine Perspektive. Ich muss nicht mehr auf deinen Schwächen und auf deinen Fehlern rumreiten und dich darauf reduzieren. Das macht der Ankläger schon. Ich möchte mich nicht zum Werkzeug des Bösen machen. Der Böse, der sagt mir, was ich alles falsch gemacht habe, was ich alles nicht kann und wo du versagt hast und bla bla bla. Erst stellt er uns ein Bein und nachher lacht er sich über uns kaputt. Typisch. Damit möchte ich nicht mitmachen. Ich möchte Christus im Nächsten sehen und ihn oder sie als Geschenk wahrnehmen. Du bist auch ein Teil am Leib Christi. Und Gott hat uns zusammengefügt. Das heißt nicht, dass wir uns immer verhalten dürfen wie die Axt im Wald und niemand darf kritisiert werden, ganz bestimmt nicht. Manchmal müssen wir uns auch über unser Verhalten unterhalten, aber dann bitte in Wertschätzung. In einer Haltung von, hey, ich möchte dir meine Perspektive wahrnehmen und ich möchte dir anbieten, dass wir da vielleicht mal drüber ins Gespräch kommen. Als eine andere Haltung. Was soll dieser Text in uns bewirken? Ich habe drei ganz kurze Appelle und am Ende einen Gedanken. Erstens, überprüfe dein Leben. Ist dein Leben ein lebendiges Opfer, wo Gott wirklich deine ganze Existenz ergreifen darf? In jede Bereiche deines Lebens. Zweitens, überprüfe dein Denken. Wie denkst du von dir selbst im Lichte des Evangeliums? Ist dein Denken metamorphorisiert worden, habe ich jetzt mal geschrieben für mich, weil das Wort Metamorphose drin steckt. Und dieses Bild ist, finde ich, so wunderschön, weil Metamorphose bedeutet von einer hässlichen, fetten Raupe hin zu einem wunderschönen Schmetterling. Und es kann manchmal so sein, ja, ich weiß, jetzt hier in Diskussionen, es gibt auch schöne Raupen, ich weiß, aber ich habe jetzt an hässliche, fette Raupen gedacht. Ja, und es passiert etwas Schönes, sie verpuppen sich und dann kommt etwas Wunderschönes dabei heraus. Und wenn da diese hässlichen, fetten Gedanken in deinem Kopf sind und du kommst in Berührung mit Jesus, es wird verändert. Und das Dritte, überprüfe deinen Platz im Leib. Wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen wollen, die Perspektive Gottes zu entdecken, brauchen wir einander. Dann kannst du nicht sagen, ich habe hier keine Lust mehr, ich will nicht und tschüss, geht nicht. Weil das könnte die Hand auch nicht sagen. Meine Hand hier könnte nicht sagen, ja, ich habe auf diesen Körper keinen Bock mehr. Wenn sie das täte, müsste ich irgendwann zum Chirurgen gehen und dann müsste die Hand abschneiden, wenn sie anfängt zu sterben oder sich vom Körper zu trennen. oder wie auch immer man sich das vorstellen will. Es funktioniert nicht. Genauso ist das geistliche Leben auch. Wenn du glaubst, dass du alleine durchs Leben kommst als Christ, ohne Schwestern und Brüder, bist du wie ein abgestorbener, toter Körperteil. Es wird nicht Leben in dich hineinkommen. Wir brauchen einander. Das ist nicht meine Idee, kannst dich beim Chef beschweren. Und zum Schluss möchte ich mit euch über einen Gedanken nachdenken, wie er mir in der Vorbereitung kam. Ich habe an einen Text gedacht, den ich von Dietrich Bonhoeffer gelesen habe. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass ich ihn sehr schätze. Kann man das lesen? Hier im Raum einigermaßen. Ich lese es langsam vor. In seinem Buch Gemeinsames Leben sagt Bonhoeffer: Wir haben einander nur durch Christus. Aber durch Christus haben wir einander auch wirklich. Wir haben uns ganz für alle Ewigkeit. Wenn ihr euch mal so ganz kurz umschaut und denkt so, hey Mann, wir haben uns für alle Ewigkeit. Wir haben uns durch Christus. Das gibt allem trüben Verlangen nach mehr von vornherein den Abschied. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft, Klammer auf, und Schwesterschaft, der sucht irgendwelche außerordentlichen Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. An eben dieser Stelle droht die christliche Bruderschaft meist schon ganz am Anfang die allerschwerste Gefahr. Die innerste Vergiftung, das finde ich ein krasses Bild. Ich bin in der Lage, durch falsche Vorstellungen die Gemeinschaft zu vergiften. Ich bin in der Lage, durch meine Prägung, durch meine ungeistlichen Haltung Gemeinschaft kaputt zu machen, um mich da vom Evangelium her neu in Frage stellen zu lassen. So verstehe ich Bonhoeffer hier. Nämlich durch die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild von frommer Gemeinschaft. Hier ist das Echte und hier ist das Wunschbild. Später spricht er von einem Trugbild, von einem Traum. Und durch die Vermischung des natürlichen Verlangens, des frommen Herzens nach Gemeinschaft mit geistlicher Wirklichkeit der christlichen Bruderschaft. Und später schreibt, an späterer Stelle schreibt Bonhoeffer dann: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Das ist ein krasser Appell, finde ich. Mich selbst zu hinterfragen, was erwarte ich eigentlich von euch? Um mir die Frage zu stellen, Gott, bin ich eine Gefahr geworden durch meine Verhaltung? Korrigiere du mein Denken, Jesus. Ich begegne meinem Bruder, meiner Schwester, weil du in ihr wirkst. Weil du sie gerufen hast. Wir sind eins durch dich, Jesus. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. In alle Ewigkeit wird das so sein. Heißt es, dass wir perfekt sind? Nein, das wird auch die nächsten Jahre nicht so sein. Heißt es, dass wir uns vielleicht enttäuschen? Das wird auch so in Zukunft so sein. Aber ich entscheide mich immer wieder, um Christi willen zu sagen, wir sind hier miteinander unterwegs, haben das große Ziel, die Ewigkeit miteinander zu erreichen. Und ich bin Teil davon, dich zu unterstützen. Ich bin vielleicht jemand, der im Moment die Aufgabe hat, ihr zu predigen im Moment. Und du hast die Aufgabe zu beten. Du hast die Aufgabe, Musik zu machen. Du hast die Aufgabe, hinzugehen zu deinen Nachbarn, zu deinen Kollegen. Dass wir miteinander so wertschätzend wieder uns begegnen. Dass in uns eine Erneuerung des Herzens passiert. Dass unser Herz wieder wach und lebendig wird für Gemeinde. Ich bitte euch aufzustehen. Und dass wir so miteinander beten. Dass wir beten vor Jesus stehen und ihn bitten, dass er das in uns bewirkt. Das kann ich auch nicht durch eine Predigt menschlich machen. Ihr könnt euch vorstellen, das würde ich so gerne, dass ihr nachher alle begeistert hier rausgeht und sagt, Gemeinde ist die genialste Erfindung, die Jesus hatte. Aber das kann der Geist Gottes in dir bewirken. Und darum möchte ich jetzt beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder den Christus vor die Augen malst. Heiliger Geist, es ist uns bewusst, dass es Mächte in dieser Welt gibt, die uns diesen Blick verstellen, die uns zurückwerfen auf die Mächte dieser Welt, auf die Kultur dieser Welt und dass wir da manchmal selber schuldig werden. Wir bitten dich, vergib uns, erbarm dich, Jesus. Wir glauben, Jesus, dass du wirklich uns wieder eins machen willst, dass du das Band der Liebe um uns herumlegen willst, wie es Paulus im Kolosserbrief sagt. Nicht für uns, nicht für unsere menschliche Ehre, sondern damit du verherrlicht wirst. Und darum bitten wir dich, dass du das in jedem Einzelnen von uns bewirkst. Diese Perspektive der Wertschätzung, diese Dankbarkeit für das, was du im anderen getan hast, Gott. Diese Dankbarkeit dafür, dass wir nicht alleine dir nachfolgen müssen, so auf gut Glück und hoffen, dass wir es irgendwie schaffen, sondern dass wir miteinander durch die Höhen und durch die Tiefen des Lebens gehen, uns gegenseitig im Glauben stützen, uns gegenseitig ermutigen und weitertragen. Dazu schenk du uns Gnade. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du neu kommst und diese Gemeinde neu belebst, dass du uns neu belebst, jeden Einzelnen. Wir bitten dich für eine Erneuerung unseres Herzens, dass du dieses Wunder in uns tust.